das ist wichtig, dass man dranbleibt und dass man eben einfach Qualität produziert. Also wir arbeiten da eigentlich auch jeden Tag dran.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und wir sind heute wieder zu dritt. Mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare David Haas und auch unser Gast Uli Tauberschmidt. Hallo Uli.
Hallo miteinander.
Hallo, hi auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass du heute unser Gast auf unserem Ofenbänkle bist. Da komme ich auch direkt schon zur ersten Frage. Nichts Besseres wie bei dir. Was verbindest du mit dem Ofenbänkle?
Da muss ich euch jetzt leider ein bisschen enttäuschen. Wir haben zwar Ofenbänkle schon immer gehabt in der Backstube, aber das ist relativ tief beim Taub- oder Häuftofen und wir sind da nie so richtig gesessen. Also wenn, dann haben wir so Feierabendbier im Stehen getrunken. Ja, aber so richtig auf dem Ofenbänkle sind wir eigentlich nie gesessen.
Okay, das ist jetzt aber schade.
Das ist echt schade, das ist wirklich schade, ja. Okay.
Wenn man das Bier am Steher trinken muss, weil das Bänkle zu niedrig ist.
Das ist echt schade, ja. Habt ihr Häuftöfen?
Wir haben Häuftöfen, ja. Thermoölöfen, genau.
Ich war da mal auf das Südbad, glaube ich, und habe mich da mal eine Stunde quatschen lassen also ich finde das ja wirklich coole Öfen, so von der Technologie her und so, aber wenn das Ofenbänkle so niedrig ist, dann ist ein No-Go, ja, dann müssen wir da, nee.
Übrigens, bevor man richtig startet, gell, ist eine Jubiläumsfolge, David.
Ja, Folge 50.
Ja. Wow.
Ja. Krass, oder? Ja. 50 Folge. Wie gesagt, die 100 schaffen wir noch, haben wir gesagt, also Halbzeit. Sehr gut. Lass mal doch, Uli, stell dich doch mal bitte vor.
Ja, also ich bin Uli Tauberschmidt, komme aus Rosengarten-Riede, bin in Schwäbisch Hall geboren, habe Familie mit zwei Kindern, 15 und 19, Levin und Niklas, und habe die gleichnamige Bäckerei in Rosengarten mit drei Filialen mittlerweile. Und ja, das war's eigentlich.
Jetzt hat man es vorher schon ein bisschen rausgehört, weil als du schon vom Ofenbänkle erzählt hast, du bist in der Backstube aufgewachsen. Der Betrieb ist, glaube ich, mit dir in der dritten Generation, wenn ich es richtig weiß. Wie war das, in der Backstube aufzuwachsen?
Also in der Backstube selber aufgewachsen, ja, bin ich. Wir haben aber auch eine Mühle gehabt. Wir waren viel draußen und waren aber auch in der Mühle. Und haben viel in der Mühle gespielt oder haben irgendwelche Kraftspielchen gemacht mit Säcke hochheben oder so. Da war auch so ein Aufzug. Da hat man praktisch, da ist ein Seil runtergehängt und man hat sich dann mit dem Seil hochgehangelt und gleichzeitig ist praktisch der Aufzug hochgefahren. Und da haben wir auch immer gern gespielt. Da haben wir auch mit Nachbarsjungs gern gespielt. Ja, haben das manchmal ein bisschen übertrieben. Da hat dann mein Vater kommen müssen und sagen müssen, hey Jungs, das geht nicht, das ist auch ganz schön gefährlich. Ja. Und deshalb waren wir schon viel in der Mühle und weniger jetzt so in der Backstube. Ja, ab und zu mal hat man dann irgendwelche Sachen gemacht, wie zusammengekehrt oder so, und dafür hat man irgendwas anderes gekriegt, so belohnungsmäßig. Ja, das war es eigentlich so bei uns.
Das ist ja spannend. Also das heißt, bei deinem Vater dann auch noch? Oder wie lange hattet ihr dann die Mühle? Hattet ihr dann Mühle und Bäckerei?
Ja, wir haben Mühle und Bäckerei gehabt. Aber wir haben dann, also mein Vater hat dann nämlich gemahlen, das hat mein Opa noch gemacht, hat es dann irgendwann aufgehört, wir haben nur noch Getreide angenommen. Also das heißt, die Bauern haben das Getreide gebracht, wir haben das gelagert. Und die Stuttgarter Bäckermühle war das damals, ist mit LKWs gekommen und hat dann das Getreide abgeholt. Die Bauern haben dann Brotmarke von uns gekriegt, also unser Tauberschmidt-Geld im Prinzip, und haben mit denen Brotmarke dann später einkaufen können. Also das war dann auch ein bisschen schwierig, weil wo wir dann das aufgehört haben, dann haben die Leute noch massig Brotmarke irgendwo im Käschle oder im Schränkle drin gehabt und das Geld war im Prinzip schon ausgegeben. Mhm. Also es war echt eine schwierige Situation. Mhm. Aber ja.
Bis wann habt ihr das gemacht?
Was das?
Das, also Maler oder und dann noch das mit dem Getreideeilagern?
Ach, das mit dem Getreideeilagern, das war eigentlich schon noch bis 75, mhm. so 75, mhm. 80, so, das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau.
Spannend. Okay. Jetzt die Huhn- und Henne-Frage, was war zuerst die Mühle oder die Bäckerei?
Erst die Mühle.
Erst die Mühle und dann kam ja. die Bäckerei dazu. Ja. Okay. Mhm.
Also mein Opa, der hat in Winterbach eine Mühle gehabt, die hat er pachtet und der wollte sich halt selbstständig machen, der wollte eigene Mühle. So. Und dann hat er die untere Mühle in Riede gekauft und, ja, und hat die dann betrieben. Und wie gesagt, dann ging es ja mit der Mühle ein bisschen, ja, wurde es eher schwierig, die Situation durch die Großmühle. Und dann haben die das Backen auch gefangen. Ja. Und dann hat man halt nach und nach mit der Mühle aufgehört, weil das mit dem Backen halt besser funktioniert hat oder besser angekommen ist oder vielleicht auch mehr Spaß gemacht ja. hat, mehr Leidenschaft. Und damals, da haben sie nur Brot backen. Okay. Mhm. Nur Brot. Mhm. Nicht einmal Samstag, sondern von Montag bis Freitag nur Brot backen und samstags teilweise dann auch verkauft.
War dein Weg dann zum Bäcker schon vorgezeichnet oder also hat dein Vater gesagt, Uli, du wirst Bäcker oder hast du selber überlegt dafür oder hast auch geschwankt, hast was anderes gemacht noch vorher? Oder?
Ja, ich war mir nicht ganz sicher. Also ich habe schon ein bisschen geschwankt, ich hätte mir auch was anderes vorstellen können, aber ich habe dann halt doch Bäcker gelernt, weil man dachte, hat, ja, daheim ist eine Bäckerei, man hat eigentlich alle Voraussetzungen und dann war das eigentlich so das Naheliegendste. Ja.
Das bringt mich gleich zu meinem nächsten Punkt, weil witzigerweise hast du ja deine Ausbildung in der Bäckerei gemacht, die ich inzwischen übernommen habe.
Genau.
Das ist ja eine unserer Verbindungen. Wir haben ja mehrere Verbindungen, da kommen wir später noch drauf. Mhm. Das heißt, du hast dann, wann war das, Ende der 70er oder wann war das?
Als ich gelernt habe, ja. 82
war 82. Das. Ja. Wie war das, die Ausbildung in der Bäckerei Hille?
Ja, das war damals ja noch die alte Bäckerei. Also das heißt, da wo ihr jetzt das Kaffee drin habt, da war die Bäckerei. Die war relativ klein. Mhm. Da war auch die ganze Backstube, war im Prinzip der Gärraum. also ja, wenn wir da der Ofen, wenn wir da dampft hin, dann mhm. meistens geht ja der Dampf raus, weil der Ofen ja nicht ganz dicht war, der Etageofen. Und dann hat man halt alle Fenster zugelassen und dann war der ganze Raum im Prinzip der Gärraum. und während meiner Lehrzeit hat der Herr Hille dann angebaut oder ja, gebaut. Und das ist die jetzige Backstube, die ihr jetzt habt. Und da haben wir natürlich schon große Platzverhältnisse gehabt damals. jetzt sieht es, glaube ich, ein bisschen anders aus. Aber für damalige Verhältnisse war das schön geräumig. Ja.
Also da, wo jetzt dein Kaffee ist, war früher die Backstube. Das war ja, also wie viele Bäcker haben da drin geschafft? Was waren das da?
Boah, da waren wir vielleicht fünf. Okay. So.
Ja, gut, aber trotzdem, also wenn man das Kaffee von dir kennt, das ist ja trotzdem auf engstem Raum.
Ja, ja.
Ja, ja, cool.
Ja, das Kaffee ja. ohne den Anbau noch.
Ja.
Also
ja.
da, wo früher die Wand war.
Krass. Ja, ja, genau. Das war.
Wahnsinn.
Was war das für ein Ofen?
Das war Matador, glaube ich. Mhm.
Ja. Also noch kein Holzofen mehr oder so.
Das nee, heißt, kein Holzofen. Das war schon ein Etageofen, also ein Heizgasumwälzer. Mhm. Etageofen okay. war das.
Ja, ja. Genau, und dann ist ja das die zweite Verbindung, dass dein Sohn jetzt bei mir die Ausbildung macht. Ist gerade im dritten Lehrjahr, dein Niklas. Wie ist das für dich, wenn er dann erzählt, so erzählt er bestimmt auch ab und zu, was er bei uns erlebt. Hast du dann so Déjà-vu-Erlebnisse, dass du denkst, ach ja, das ist ja das gleiche Mail-Silo, das bei mir damals noch schon da war? Oder wie geht's dir da damit?
Ja, ja, das freut mich natürlich schon ungemein, dass der Niklas bei euch lernt. Darf. Das ist ja nicht selbstverständlich, gell, dass er jetzt beim direkten Kollege lernen darf. Ich wollte aber nicht, oder mir wollte nicht, dass er daheim lernt, mhm. dass er einfach rauskommt, dass er was anderes sieht. der kann noch lang heimkommen, wenn er das Geschäft mal übernehmen will. Und ja, aber es ist schon manchmal ein bisschen komisch, ja, wenn er dann erzählt. Aber ich denke mal, es ist vieles auch anders geworden, wie es damals war. Er fühlt sich auch ganz wohl, habe ich das Gefühl. Also ihm macht es Spaß, so im Team bei euch zu arbeiten. Und das ist uns eigentlich auch das Wichtigste, dass man einfach, dass er Spaß hat an dem Beruf, dass er vielleicht auch ein bisschen Leidenschaft entwickelt. Und wenn das passiert, dann ist eigentlich auch alles möglich im Prinzip. Mhm. Dann, ja, weil man kann das ja nie sagen, gell? Man lernt einen Beruf und dann sagt man aber, ja, ist vielleicht doch nicht das, was ich mir so vorgestellt habe.
Ja, kann ich unterschreiben.
Aha, okay.
Ja, aber total witzig, weil ich, mein Vater hat ja auch bei der Bäckerei Kronmüller gelernt und ich habe ja dann 30 Jahre später auch bei der Bäckerei Kronmüller gelernt. Also ähnliche Konstellation,
okay.
Nur halt jetzt unter einem anderen Namen, Bäckerei Grimo, Bäckerei Hille, aber ja. Bei uns war es ähnlich. Also mein Vater hat damals gesagt, komm, wir gehen zum Karl, da fragen wir mal nach.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, und dann bin ich mit meinem Vater damals dahin und der ist dann nein und sagt, du Karl, darf mein Junge bei dir?
Und, ja. Und mein Bruder, also mein älterer Bruder, ja. Der hat beim Renner gelernt.
Ah, okay.
Ja, ja.
Ach, dein älterer Bruder ist auch Bäcker.
Der Gerhard, der ist auch Bäcker, ja, okay. Ja, genau.
Okay, ja, cool.
Der hat aber dann einen anderen Weg eingeschlagen.
Okay. Ja. Mhm.
Also du warst nicht der Älteste, so wie es sonst ja oft üblich war, dass der Älteste den Betrieb übernimmt?
Nee. Also der Älteste hat auch was anderes gemacht und der Zweitälteste, der hat Bäcker gelernt, aber ist dann halt auch einen anderen Weg gegangen. Und ja, ich bin eigentlich der Zweitjüngste.
Ah, okay.
Ja, von zwei Schwestern noch, 6 Kinder.
Ah, okay.
Sind wir. Mhm. Also auch größere Familie, wie ihr auch.
Wie bei uns auch. Cool. Ja, bei uns bin ich der einzige Bäcker, aber ja, bei uns in der Familie war ja auch niemand Bäcker.
Du kommst ja auch aus einer Bäckersfamilie. Ja,
ja, und dann habe ich natürlich auch Kindheitserinnerungen an die Bäckerei Tauberschmidt. Das habe ich mir ja auch noch notiert, weil wir haben früher natürlich in eurem Einzugsgebiet gewohnt. Und damals in dem Dorf, wo wir gewohnt haben, gab es keinen Bäcker, aber es gab so einen fahrenden Bäcker. Also das war dann eure Backware, ich glaube ein ehemaliger Mitarbeiter von euch, der sich dann selbstständig gemacht hat mit dem Verkaufswagen. Und ich weiß noch, dienstags und samstags war Bechstein, also so hieß der fahrende Bäcker, war Bechsteintag und dann gab es dann immer Tauberschmidt-Weckle. Und das war natürlich, war schon das Highlight. Also weil dann gab es immer für jeden zwei Weckle, ein normales und ein anderes, weil das wurde streng rationiert bei 10 Kindern. Und die restliche Woche gab es halt Brot und das war dann halt oft auch dann immer so frisch und so. Ja. Aber das war, das sind meine Kindheitserinnerungen.
Der Thomas Bechstein, der hat ja in Geildorf in der Bäckerei geschafft, also in der Bäckerei Hähnle.
Okay.
Ja, ich weiß nicht, ob
das sagt mir schon nichts mehr.
Nee. Ja, gegenüber von Bäckerei Lössl oder Kaffee Lössl. Da war
das Stadtkaffee,
oder? Stadtkaffee, genau. Ja. Da war eine Bäckerei. Okay. In Geildorf gab es ja viele Bäckereien früher. Ja,
mittlerweile gibt es in Geildorf aber gar keine mehr, gell?
Also kein Produzierender
mehr. Kein Produzierender mehr,
ja. Ja, genau.
Ich glaube, der Neumann war der Letzte, der dann da aufgehört hat, oder?
Genau,
ja. Heute sind wir sehr regional, für alle unsere überregionale Hörer, ja. Okay, ja? Okay.
Ja, genau. Mhm. Und dann hat die Bäckerei aufgehört. Mein Vater hat die noch mit Brot beliefert. Dann haben die aufgehört und der Thomas Bechstein hat bei uns angefangen zu arbeiten. Mhm. Hat aber dann Mehlallergie gekriegt und hat dann mit dem Fahrgeschäft angefangen. Also Fahrgeschäft und Wochenmärkte. Mhm. Also Schwäbisch Hall, Geildorf, Mohart und so über Land eben.
Für Fahrgeschäft müssen wir uns alles sagen, der steht nicht auf dem Jahrmarkt und schuckt Schiffschaukeln an, sondern
stimmt, ja.
Ausfahren, okay.
Ja, so Verkaufsweg ist mal ohne Spaß. Ja. Leute aus der Stadt kennen das, glaube ich, gar nicht. Also wir sind ja nach Geildorf gezogen. Davor haben wir im Großraum Stuttgart gewohnt. Wir haben uns den Ast abgelacht am Anfang, wo der fahrende Bäcker vorgefahren ist, ehrlich gesagt. Aber heutzutage ist für mich natürlich normal. Mhm. Und es wird ja auch weniger. Also ihr macht das wahrscheinlich auch nicht mehr. Ich glaube, der Thomas ist ja inzwischen im Ruhestand und das Fahrgeschäft gibt es dann
nicht mehr. Ja, genau. Den Markt haben wir noch in Schwäbisch Hall, aber sonst haben wir nichts mehr.
Mhm. Ja. Das macht er dann jetzt, der Markt in Schwäbisch Hall, macht er dann jetzt mit eigenen Leuten? Oder?
Den machen wir mit eigenen Leuten, ja. Mhm. Genau, da haben wir Schülerinnen und haben so einen Wagen. Aber machen wir nur in Schwäbisch Hall. Mhm.
Ja. Okay,
cool. So, und dann meine letzte Verbindung zum Uli ist, dass ich ja mit 13 ein Praktikum bei dir gemacht habe. Ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt noch richtig weißt.
Das weiß ich noch, ja.
Oder kein Praktikum, ich glaube, es war ein Ferienjob.
Ja.
Wenn ich es richtig noch im Kopf habe, ich glaube sogar zweimal.
Zweimal?
Ich glaube zweimal sogar. Ich habe dann nochmal einen Ferienjob gemacht, zum ein bisschen Geld verdienen.
Kann sein.
Meine ich das zumindest, ja. Genau, und da habe ich so meine erste Gehversuche im Bäckerhandwerk, habe ich in deiner Backstube gemacht. Es war zwar nicht mein erstes Praktikum in der Bäckerei, aber immerhin war ich da.
Die erste mit bleibendem Eindruck.
Die erste mit bleibendem Eindruck. Nee, für mich war das mega spannend. Ich weiß noch, ich habe Croissant gemacht und Rhabarber geschält. Genau, das weiß ich auch noch. Rhabarber geschält und das war, also von dem her haben sich unsere Wege schon öfters gekreuzt quasi. Und deswegen habe ich auch gesagt, das wäre cool, wenn du mal zu uns in den Podcast kommst. Mhm. Und wir haben uns ja sonst auch schon ab und zu mal ausgetauscht. Und deswegen freut mich das sehr. Auch wenn wir natürlich sowas wie Konkurrenten sind, wenn man das so sagen will, aber ich glaube, so sehen wir das nicht unbedingt.
Nee, also ich sehe es absolut nicht so. Ich finde, dass ihr da eher so eine Bereicherung sind auch. Und das zeigt auch, dass man sich irgendwo nicht ausruhen sollte. Gell? Mhm. Das ist wichtig, dass man dranbleibt und dass man eben einfach Qualität produziert. Also wir arbeiten da eigentlich auch jeden Tag dran.
Ja, also das ist auch mein nächster Themenblock. Das nehme ich bei euch ja auch total wahr, dass ihr alles andere als stehen bleibt. Ich würde aber gern so eine kurze Schnellfragerunde einbauen. Das sind jetzt die fiese Fragen, weil die hast du nicht vorher gekriegt. Aber das ist alles gut. Das ist nichts Fieses dabei.
Ja, wir machen das einfach im Wechsel. Ich fange einfach mal an. Bäcker oder Konditor?
Bäcker.
Bist du überhaupt Konditor auch?
Nee.
Bäcker. Okay. Brot oder Kuchen?
Brot.
Weizen oder Dinkel?
Weizen.
Vegetarisch oder vegan?
Vegetarisch.
Wenn man da auswählen muss, dann
vegetarisch. Die nächste Frage musst du auch stellen, weil ich habe keine Ahnung, was du damit meinst.
Fußball oder Badminton?
Mittlerweile Badminton. Also Fußball gucke ich sehr gern an, natürlich. Mhm. Aber spiele tue ich nur noch Badminton. Ja.
Das weiß ich vom Niklas.
Ja? Okay.
Ich habe gesagt, ich brauche so ein paar Infos, brauche ich noch.
Okay.
Bist du da im Verein, oder?
Ich bin im Verein und ich spiele auch da in der Liga.
Ah, okay.
Ja,
ach,
genau.
Okay. Ja. Cool.
Das gibt es also richtig im Verein bei euch im Ort, oder?
Nee, in Michelfeld. Also TTC Gnadertal ist das. Die haben ja Tischtennis und haben aber auch eine Badminton-Abteilung. Mhm. Oder mehrere Abteilungen, sagen wir mal. Und da spiele ich Badminton jetzt seit 10 Jahren. Ich habe was gesucht, einfach als ich dann raus bin, so ein bisschen aus der Produktion, mehr im Büro war und alles gemanagt habe, habe ich irgendwas braucht, so mich auszupowern. Weil ein Backstube schaffen ist ja auch irgendwo auspowern.
Gut, da wäre aber auch die naheliegende Frage, gibt es den Aufzug in der Mühle noch? Wo
der fehlt ja auch, das ist ja das, gell? Der fehlt ja auch. Und und dann habe ich Badminton angefangen und das hat mir dann so Spaß gemacht, dass ich da eigentlich bis jetzt dabei bin. Ja. Mhm. Geht zwar manchmal ein bisschen auf die Knochen, auf die Gelenke. Mhm.
Aber die schnelle Bewegungen und so, oder?
Ja, genau. Aber doch, ist gut, macht Spaß.
Ja, das kann ich verstehen.
Und ist kein Federball, gell, ist Badminton.
Das ist ein Unterschied.
Was ist der Unterschied?
Ja gut, man spielt über Netz und man spielt gegeneinander. Federball spielt miteinander.
Ah, okay.
Im Prinzip.
Okay.
Also ganz grob gesagt. Weil manche sagen, spielst du wieder Federball.
Aber Badminton ist doch der Sport, wo, also es gibt keinen anderen Sport, wo der Ball, oder wie nennt man das? Ist das auch ein Ball?
Ja, ist auch ein Ball.
So eine hohe Geschwindigkeit hat wie beim Badminton, gell?
Genau, glaubt man nicht, aber das ist so. Mhm. Also gerade auf der kurzen Strecke, wenn er praktisch den Schläger verlässt, dann, ja.
Das habe ich auch mal gehört, ja.
Herzlich willkommen bei Nachtschicht, der Sport-Podcast.
Ja, aber ich kann das bestätigen. Also ich habe ja auch vor 2 Jahren mit dem Lauf angefangen. Ich habe es zwar jetzt wieder aufgehört, wie man sieht, aber ich kann das absolut bestätigen, dass man irgendwas braucht als Ausgleich. Also das verstehe ich sehr gut. So, wir kommen zu unserem nächsten Themenblock. Uli, ich würde gerne mal so ein bisschen über eure Bäckerei schwätzen. Du hast ja gerade schon ein bisschen angedeutet auch. Ich kenne euch ja oder eure Bäckerei ja schon lange, bevor ich selber irgendwas mit dem Bäckerhandwerk zu tun hatte und verfolgt es ja so ein bisschen. Natürlich kann ich es jetzt anders einordnen, als das damals der Fall war. Aber erzählt doch mal so ein bisschen über eure Entwicklung. Also ihr habt war dann schon lange weg von der Mühle. Du hast den Betrieb, glaube ich, 1997 übernommen.
95.
Oder 95 schon. Mhm. Und genau, wie war da der Stand und wie war das so jetzt in den letzten 25 Jahren, die Entwicklung von eurem Betrieb?
Also 95 habe ich den Betrieb übernommen von meinem Vater. Davor war er ja da im Außendienst bei einer Backmittelfirma. Und dann haben wir auch gleich eine Filiale aufgemacht. Also wir sind dann gleich in den Edeka-Markt in Geildorf. Es war ein halbes Jahr später. Und dann sind wir 98 in einen Nahkaufmarkt da in Westheim gegangen. Und haben halt einfach, ja, es war so ein bisschen die Zeit, wo die Bäcker expandiert haben. Wir haben auch schon immer das Problem gehabt, dass wir bei uns in Riede kein großer Laden gehabt haben oder halt auch ziemlich versteckt sind. Und deshalb haben wir halt immer raus müssen und unsere Backware außerhalb verkaufen müssen.
Dann, das heißt, übernommen hast du den Laden mit dem Laden an der Backstube und
eine Filiale? Mit dem Laden in Geildorf, genau. Mhm. Eine Filiale und Laden bei der Backstube und damals sind wir auch noch ausgefahren. Da ist praktisch mein Onkel ist da ausgefahren. Gerade so über Land, wie es der Herr Bechstein auch gemacht hat dann. Und ja, dann ging es weiter. Wir haben natürlich geguckt, dass wir auch alles selber machen, dass wir keine Fertigmischungen oder Vormischungen verarbeiten. Wir waren dann bei Slow Baking. Slow Baking ist ein Verein, die da auch Wert drauf legen, auf lange Teigführungen, lange Teigruhe, ohne Zusatzstoffe. Wobei Ascorbinsäure haben wir schon immer in unserem Mehl drin, was ja auch ein Zusatzstoff eigentlich ist, aber Vitamin C. Und das ging so weiter. Dann sind wir 2009 oder 2010, jetzt 2010 war das, haben wir Filiale im Kerz in Michelfeld aufgemacht. Und ja, das waren dann 4 Filiale im Prinzip. Sind dann schon auch ein bisschen an unsere Kapazitätsgrenze gekommen und haben jetzt aber wieder, sind jetzt eher wieder den Schritt zurückgegangen und haben eure Filiale wieder zugemacht, sodass wir uns jetzt wieder ein bisschen Luft verschafft haben und einfach ja, weiterhin mehr auf Qualität Wert legen wollen. Das ist uns eigentlich wichtig.
Ja. Den Laden an der Backstube habt ihr zwischenzeitlich dann aufgeben?
Den richtig? Haben wir zwischenzeitlich aufgeben, weil gerade mit dem Verkehr, Lieferverkehr, Zulieferverkehr und auch unser Personal parkt auf dem Hof, ging das halt nicht mehr. Mhm. Wir haben auch so eine kleine Brücke, über die geht alles, du kennst es ja. Und da wäre ein Kundenverkehr einfach nicht mehr möglich gewesen. Und deshalb haben wir den Laden zugemacht. Meine Mutter hat den ja immer auch gemacht und da hätte ich dann Personal braucht und das wäre eigentlich dann zu teuer gewesen, weil doch nicht so viele Kunden gekommen sind zu der Zeit. Heute wäre natürlich vielleicht ein Backstubenladen wieder sehr interessant, aber das geht bei uns einfach so.
Ich war einmal bei dir in der Produktion und zwar, wo ich mit dem Ingmar beim Kräder geschafft habe, hieß es irgendwann mal, hey, wir müssen Hefe holen. fahr mal zum Tauberschmidt und hol Hefe. Und da weiß ich noch, also es war ja mitten in der Nacht, aber das war relativ abseits irgendwo. Mhm. Und das mit der Brücke, das kam mir gerade noch in den Sinn, da war was. Aber ja, das klar, ist natürlich ein bisschen abseits und klar, wie du sagst, mit der Parksituation, dann ja, das ja. Kommt natürlich zu Schwierigkeiten. Klar, aber heute wäre das natürlich wieder cool, so ein Backstube-Lade, ist cool.
Ja.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, ihr habt versucht, alles selber zu machen. War das schon immer so ein bisschen in eurer DNA oder wie war das, als du übernommen hast oder hast du das wieder zurückgeführt oder wie
war das? Ja, vielleicht hat sich das eine oder andere schon eingeschlichen gehabt, gell? So mal eine Vormischung. Hm. Aber so die wichtige Backware hat mein Vater eigentlich auch immer herkömmlich gemacht. Aber dann haben die Bäcker ja gemeint, ja, sie müssen größere Sortiment bieten, haben aber vielleicht auch das Know-how nicht so gehabt. Und da sind natürlich die Backmittelfirma gerade recht gekommen und haben dann das eine oder andere zur Unterstützung dann verkauft. Das sind halt Dinge, wo man damals gedacht hat, man muss sein Sortiment vergrößern. Mhm. Ja, das war eben zu der Zeit so. Ja. Mhm. Genau. Und aber vom Prinzip her haben wir schon alles selber gemacht, auch viel Brot. Also mein Vater hat auch immer Wert auf Brot gelegt, auf einen eigenen Sauerteig, den er praktisch so im Kessel geführt hat. Mhm. Jetzt mittlerweile machen wir den Sauerteig auch noch so, aber wir haben halt jetzt Anlage geführt, also Temperatur gesteuert. Mhm. Aber im Prinzip macht man auch noch so.
Aber hast du deinen Sauerteig, führst du den auch immer weiter?
Ja.
Also ist der auch schon mehrere Jahre
Mehrere Jahre, ja, genau.
Hat er auch einen Namen?
Nee, leider nicht. Das müssten wir vielleicht da noch einen suchen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht.
Wir haben uns zwar auch mal einen Namen gegeben, aber in der Praxis
hat er sich nicht durchgesetzt.
Funktioniert es nicht. Muss ich ehrlich gestehen.
Ich kann da nur meinen Kopf schütteln. Echt, ich bin entrüstet. Ich bin
dass unser Sauerteig keinen Namen hat.
Ich finde generell, dass ein Sauerteig einen Namen braucht. Punkt.
Okay.
Ja, das hat ein Hörer neulich auch als Feedback geschrieben.
Ja, ist auch so.
Echt? Ja.
Wie unpersönlich ist denn das? Also bitte.
Jetzt hast du noch was anderes angesprochen vorher, kurz bei deinen Ausführungen. Das würde mich auch noch interessieren. Du hast gesagt, ihr seid dann auch gewachsen über die ja, 20 Jahre, gut 20 Jahre, was ist das jetzt? Ja, 26 Jahre schon. Mhm. Wie war das? Weil wir haben das jetzt ja auch erlebt, dass wir in kurzer Zeit relativ stark gewachsen sind. Das ist ja nicht so einfach. Also erstens hängt an einem persönlich sehr viel und wenn dann auch die Mitarbeiter immer mehr werden, dann braucht man auch Strukturen und so. Vielleicht einen Backstubeleiter. Wie war das bei dir so ein bisschen? Kannst du uns da ein bisschen erzählen? Irgendwann war wahrscheinlich dann auch der Punkt, du hast vorher schon angesprochen, wo du dann nicht mehr jeden Tag selber in der Backstube stehst und so. Ist das dir leicht gefallen oder?
Nee, leicht ist mir es nicht gefallen. Also wir haben gute Leute damals gehabt und jetzt auch noch. Also einige sind ja seit 20, 25 Jahren schon bei uns. Die haben mir das natürlich leicht gemacht. Für mich selber war es aber nicht so leicht. Also ich habe schon auch oft einmal ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich dann erst später ausgeschlafen in die Backstube gekommen bin und bin dann in Anführungsstrichen nur ins Büro gegangen. Mhm. Also das war schon nicht so einfach. Klar, man hat natürlich von der Technik her, man hat Maschinen braucht, man hat aber da auch immer geguckt, dass man eben Maschinen kauft, die Teige dann auch nicht zu arg beanspruchen. Das denke ich, das haben wir gut nachgekriegt. Wir haben auch schon Maschinen gekauft, wo wir dann nach ein paar Jahren wieder verkauft haben. Das hat's auch gegeben, wo wir dann gesagt haben, nee, die Qualität ist doch nicht so, wie wir uns vorstellen. Ja, der Betrieb ist gewachsen, aber unsere Mitarbeiter haben eigentlich immer mitgezogen. Und die haben das jetzt, wo wir jetzt die EU-Filiale aufgegeben haben, vielleicht auch nicht so richtig verstanden. Gell? Mhm. Das war nicht ganz so einfach für uns alle jetzt. Aber jetzt sehen wir, dass der Weg richtig war. Also der Zuspruch von den Leuten ist einfach da. Und das ist uns eigentlich wichtig. Wir wollen nicht einfach noch weiter filialisieren und dann so Durchschnittsbäckerei wäre, sondern wir wollen echt weiterhin auf Qualität schauen.
Kurz mal für mich, wie viele Mitarbeiter ist bei euch?
Sind's also bei euch? Wir sind insgesamt sind wir 75 Beschäftigte. Okay. Also 3 Filiale und 75 Beschäftigte. Mhm. Das sind 25 in Riede, also das heißt Büro, Fahrer, Produktion und die restliche 50 dann sind im Verkauf. Ja. Mhm. Sind natürlich nicht alles Vollzeitkräfte, sind ja auch Teilzeitkräfte und 450 Euro Basis, gerade Wochenmarkt zum Beispiel. Ja, genau. Also wir sind schon ein ganz großes Team und ich denke mal, das reicht und da ja, habe ich auch schon mal zu knabbern gehabt, muss ich ehrlich sagen, da bin ich auch mal krank geworden. Und muss dann auch ein bisschen den Gang zurückschalten. Und, aber das habe ich auch nur geschafft, weil wir einfach gute Mitarbeiter haben. Mhm. Ja.
Wenn ich kurz nochmal bei dem Thema Maschine reingrätschen darf, und das finde ich schon ein bisschen symptomatisch für euch. Wenn ich es richtig weiß, wart ihr die erste Bäckerei in Deutschland, die ja Rheon in der Backstube stehen gehabt hat.
Ja, also die VX1, die mit dem Teigstrang, da waren wir die erste. Genau, wir haben die die Einserkette und wir haben die schweren Herzens verkaufen müssen, weil sie einfach, ja, weil wir eine neue gekauft haben, gell? Okay. Und die irgendwo nachstellen, bloß weil es die erste ist, das wollten wir dann auch nicht.
Wollte mal unsere Hobbybäcker abholen.
Ja, das hätte ich jetzt so noch gemacht.
Ja, Fachsimpler, ja.
Nee, aber die Rheon ist so der Mercedes unter die Teigabwieger, sag ich mal. Also wie es der Uli gerade schon richtig gesagt hat, die arbeitet mit einem Teigstrang. Das heißt, er wird nicht, wie bei vielen Abwieger, die mir so kennen, der Teig so arg beansprucht, sondern der Teigstrang läuft quasi durch die Maschine und wird einfach nur abgeschnitten. Mhm. Und das sieht man heute in viele Bäckereien, weil es im Prinzip ist, wie wenn du von Hand abwägst. Und irgendwo habe ich mal einen Artikel gelesen, dass beim Tauberschmidt die erste Rheon in ganz Deutschland stand.
Mhm. Ja, ja.
Hast du da nicht Bauchweh gehabt?
Doch. Das war 2001. Da war ich in München auf der IBA. Und dann bin ich an dem Stand von Rheon vorbeigelaufen. Da denke ich, was machen die da? Dann bin ich näher nah und habe mir das mal angeguckt. Und ich war auch über Nacht, also bin dann am nächsten Tag auch nochmal auf den Stand gegangen und bin da irgendwie nicht mehr weggekommen. Und habe dann halt mit denen ausgemacht. Es hat sich dann rausgestellt, dass die in Illertissen so ein Backzentrum haben. Und die haben mich dann halt einfach eingeladen. Die haben gesagt, bringen Sie einfach mal Ihre Teige mit und die lassen wir dann da durch. Also gut.
Das ist eine japanische Firma, ja.
Ist eine japanische Firma, genau, ja. Und ich habe die Teige mitgenommen und dann haben wir die Teige eben über die Anlage gelassen und das Ergebnis war echt top. Und dann habe ich sie gekauft. Mhm. Ja.
Ja. Ja, und ich finde, es ist so ein bisschen symptomatisch für euch, eben, dass ihr, oder ja, dass du auch schon immer am Puls der Zeit warst und guckt hast, wo kannst du besser machen oder einfacher oder wie auch immer. Finde ich richtig mutig auch. Also so Maschinen dann, dazu noch eine japanische. Also, aber das ist ja echt ein Hightech-Teil. Also ich habe ja auch schon mit einer geschafft. Das ist ja echt richtig geniales Teil.
Wir lassen jetzt nicht alles darüber laufen. Mhm. Wir haben natürlich auch viele Backware, die wir direkt aus dem Kessel rauswiegen, wo wir jetzt gar nicht den Weg über die Wanne, wo praktisch die über die Rheon dann gehen, sondern wir den halt direkt aus dem Kessel rauswiegen. Mhm. Das machen wir auch. Aber sie hat viele Vorteile. Ja. Okay. Das auf jeden Fall.
Kurz für mich, in was im Gewichtsbereich kann man mit der
Arbeit? Das sind 80, 90, geht bis 60 Gramm oder 2,5 Kilo.
Ah, okay.
Ja, aber also so große Teige lassen wir nicht drüber laufen, sondern eher mehr im kleineren Bereich.
Mhm,
ja.
Okay. Mhm.
Genau.
Was mich jetzt noch sehr interessieren würde, du hast vorher schon kurz angesprochen, deine Zeit als Außendienstler in einer Backmittelfirma. Wie bist du dazu gekommen?
Das war so, ich habe mal eine Zeit lang kein Interesse gehabt, das Geschäft zu übernehmen, habe aber woanders gewohnt, bei Ludwigsburg. Und habe von dort aus dann auch meinen Meister gemacht in Stuttgart. Das war äußer 90. Ja, und habe mir dann einfach was anderes gesucht. Habe mir dann ein paar Bäckereien angeguckt, das hat mir irgendwie nicht so gefallen. Dann habe ich gedacht, jetzt magst du mal was ganz anderes. Und dann habe ich mich bei Diamalt beworben, bei einer Backmittelfirma. Die kommen aus München oder kamen aus München. Die gibt es mittlerweile nicht mehr. Ich meine, die Produkte gibt es noch, verkauft eine andere Firma. Hab dort dann angefangen und war dort dann 3 Jahre. Also es war dann direkt, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. War auch eine gute Erfahrung. Also auch mir hinter Theorieunterricht gehabt. Das war direkt ja nach der Meisterschule. Da war ich eigentlich noch fit, aber das war noch einmal eine richtige Auffrischung. Und bin dann halt in sehr viele Betriebe reingekommen. Und wir haben ja damals dann nicht nur irgendwelche Backmittel verkauft, sondern wir haben halt auch damit backen. Mhm. Also wir sind dann in die Betriebe, haben dann mit den Backstubeleiter, Teigmacher gesprochen und haben dann einfach die Produkte durchbacken. Mhm. Und es war ja damals auch nicht nur irgendwelche Fertigvormischungen oder so, sondern wir haben halt auch Malze gehabt, also so Gerstenmalzextrakte und so. Da haben wir Brötel gemacht, nur mit Malzextrakt und mit Hefe, Wasser, Salz. Also das war schon nicht alles nur fertig. Mhm. Aber hinterher, wo ich dann den Betrieb übernommen habe, war ich dann der schlechteste Kunde eigentlich von der Backmittelfirma. Ja. Und das für mich war da einfach dann ein bisschen ein anderer Weg, oder für mich war klar, dass ich ein anderer Weg einschlage. Aber wie gesagt, da gibt es auf jeden Fall einige Produkte, die auch sehr gut sind. Auch im Kleingebäckbereich brauchst du ja auch ein bisschen was, Lecithin oder sowas, was man einsetzt. Und also kein chemischer Emulgator, sondern es gibt ja auch natürliche. Mhm. Und das kann man jetzt nicht alles schlecht reden. Also für mich war es echt eine gute Erfahrung.
Nee, darum geht es ja auch nicht, dass man es schlecht redet. Das hat mich einfach nur interessiert. Und du hast es jetzt auch schon ein bisschen beantwortet, aber meine nächste Frage wäre, wie siehst du heute den Einsatz von Backmitteln, wobei das ja so ein schwieriges Wort ist, von bis, sage ich mal.
Ja, ich glaube, man kann sehr viel mit Vorteige, mit eigenen Sauerteige machen, also mit Brühe, Koch, Quellstücke, das machen wir auch. Da kann man auf die Backmittel eigentlich verzichten im handwerklichen Bereich. Klar, je größer der Betrieb, desto schwieriger wird es vielleicht, wenn die Teige maschinengängig sein müssen. Wobei die auch gucken natürlich, dass sie den Einsatz gering halten und dass sie mit Vor- und Sauerteige arbeiten. Es ist ja auch so, dass oft einmal auch durch die ganze Branche irgendwo Teiglinge verarbeitet werden. Das ist vom kleinsten Bäcker bis zum größten Bäcker. Das sind jetzt nicht nur die Industrie, sondern ist auch in dem Bereich so. Die Teiglinge war irgendwo verarbeitet. Ja.
Wie kam dann das Umdenken? Du hast gerade gesagt, du hast kein Interesse, den Betrieb zu übernehmen. Dann warst du 3 Jahre in der Backmittelfirma, dann hast du den Betrieb direkt übernommen. Wie kam es dann da dazu?
Dass ich den Betrieb dann übernommen habe? Ja, ich bin dann aus privaten Gründen dann hier wieder hergezogen. Und mein Vater war auch schon im bestimmten Alter. Der wollte den Betrieb abgeben. Und ja, dann habe ich gesagt, das ist eigentlich schade. Und habe dann halt mich doch dazu entschlossen, dass ich den Betrieb doch übernehme. Und ich habe es nicht bereut.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Ich habe es nicht bereut. Du bist heute nicht bereut?
Wie alt warst du dann? Ich habe es nicht bereut. Ich war 28, wo ich das Geschäft übernommen habe. Mhm. Genau. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass ich da, was weiß ich, auf der Straße mit dem Auto jeden Tag rumfahren müsste bei dem Verkehr, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich habe es nicht bereut.
Super. Ja, mein nächster Themenblock wäre so ein bisschen das Bäckerhandwerk allgemein. Aber bevor wir da einsteigen, haben wir wieder ein bisschen was zur Auffrischung. Du darfst für uns ein paar Sätze beenden.
Okay.
David, fängst du an?
Ja, natürlich. Bäcker sein ist?
Ein toller Beruf.
Podcast machen ist?
Ungewöhnlich und nicht mein Ding.
Also dafür machst du ganz gut.
Danke.
In 10 Jahren werde ich?
Meinem Sohn vielleicht helfen.
Wenn ich kein Bäcker wäre, dann?
Das ist sehr...
Badminton-Profi.
Badminton-Profi. Badminton-Profi. Das ist sehr schwer zu beantworten. Also das kann ich echt nicht sagen. Okay. Weiß ich nicht.
Aber gab es nicht irgendwie so eine Alternative?
Alternative war Schreiner, aber wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, ist das eigentlich auch nicht, wäre eigentlich auch nicht so mein Ding. Mhm. Ja.
Wobei Schreiner finde ich auch cool. Also ich bewundere das ja, was man da kann.
Ja.
Also Schreiner ist cool. Wunderschön, aber ich könnte es auch nicht. Also keine Chance. Aber ist ein wunderschöner Beruf, klar. Keine Frage.
Ja,
also.
Ja Uli, mich würde noch interessieren, weil du ja auch einen sehr reflektierten Blick auf alles hast. Wie siehst du unsere Branche?
Ja, unterschiedlich. Also du meinst jetzt die Branche, wie sie jetzt ist,
ja.
Oder?
Ja.
Ja. Also momentan ist so, es gibt große Filialbetriebe, die viel auch im Kaffeebereich machen. Also die da auch sehr schöne Läden bauen. Es gibt regionale Qualitätsbäcker. Also mittlerweile gibt es auch wieder so Quereinsteiger, die sich selbstständig machen, die mit guten Konzepten gerade kommen, auch mit anderen Öffnungszeiten, mit kleinerem Sortiment. Das ist auch zunehmend festzustellen. Und ich denke aber, dass es so dazwischen drin, denke ich mal, schwierig wird. Also dazwischen drin, die Bäcker, die jetzt nicht Top-Qualität herstellen, die werden es in Zukunft schwer haben, weil einfach die Industrie schläft, oder die großen Betriebe schlafen auch nicht. Und durch die Quereinsteiger oder durch die Qualitätsbäcker wird es, denke ich mal, für die schwer. Und so ist eigentlich mein Blick auf die ganze Sache.
Was hat sich verändert, seit du 1995 den Betrieb übernommen hast?
Also verändert, das haben wir vorhin auch schon gesagt. Also die mittleren Betriebe oder kleine Betriebe, die haben ja viel auch jetzt mit Fertigmischungen und so gearbeitet. Das hat sich verändert, dass er wieder mehr Wert drauf gelegt wird, auf die eigene Herstellung mit Sauerteigen und Vorteigen und so. Das stelle ich fest, das ist mehr geworden. Jetzt natürlich, damals hat es auch nicht so die Industriebäcker in der Supermärkte gegeben. Zu meiner Zeit die Aufbackstationen in den Supermärkten, das ist auch mehr geworden in den 20 oder 26 Jahren. Es hat sich schon was getan. Und ich denke mal, jetzt gerade sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg mit tollen Betrieben, die sich mit einem tollen Konzept wieder selbstständig machen. Und wenn man da die Bäcker und die Jugend weiterhin begeistern kann, glaube ich, dass das Bäckerhandwerk schon eine gute Zukunft hat. Ja.
Wenn ich so zurückdenke bei euch, ihr wart schon immer relativ straight unterwegs. Also du hast, glaube ich, schon immer gewusst, was du willst. Also zum Beispiel war ja mal auch so ein Trend Bäckergastronomie. Mhm. Das habt ihr ja auch nie mitgemacht eigentlich, oder?
Nee, so richtig nicht. Mhm. Ja. Also wir haben jetzt eure Filiale, wo man ein bisschen mehr macht, aber da machen wir eigentlich auch nur normale belegte Salat und eben einen Kaffee gibt es, verschiedene Kaffeespezialitäten. Aber so richtig Gastronomie, Tagesessen und so weiter, da habe ich mir auch immer quer dagegen. Ja.
Findest du es heute einfacher für uns als Bäckerei als vor 26 Jahren?
Einfacher würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber ich denke mal, dass man zu jeder Zeit irgendwo bestehen kann. Zu jeder Zeit mit guter Qualität und mit einem guten Konzept.
Ein großer Kritikpunkt von vielen Verbrauchern und auch von Hobbybäcker ist ja, dass wir auch als Branche, also als Bäcker, nicht transparent umgehen mit dem, wie wir arbeiten. Siehst du das auch so oder ist das ein Problem, das Thema Transparenz?
Ja, also wir haben oft das Problem oder wir haben auch das Problem, tue Gutes und rede darüber. Also das darüber reden ist ziemlich schwer, das an die Kundschaft zu bringen. Wir sind da auch immer am Überlegen, wie können wir das am besten, dass wir Transparenz zeigen. Ja, aber es ist sehr wichtig und jetzt gerade mit den sozialen Medien oder so, wie ihr es jetzt halt auch macht, ist ein ganz guter Weg, da eben Transparenz zu zeigen und die Kundschaft aufzuklären, wie man arbeitet. Aber nicht jeder ist halt jetzt da. Ich meine, ich bin ja auch mit den Medien gar nicht so aufgewachsen. Ihr seid da jetzt mehr drin in dem Ganzen. Mhm. Ich habe mir das jetzt auch erst erarbeiten müssen. Instagram, Facebook habe ich gedacht, das brauche ich nicht. Und dann habe ich doch vor 2-3 Jahren angefangen.
Und der Niklas gesagt hat, das brauchst du doch, oder wie?
Ja, der Niklas, genau, der sieht es auch ein bisschen anders. Mhm. Ja, und ich denke mal, das ist schon auch, und da erreicht man schon auch Leute. Mhm, ja.
Auf jeden Fall, ja. Was denkst du, wo entwickelt sich die Reise in der Bäckerbranche hin? Meinst du, es ist irgendwann so ein Bäckersterbeabbruch, dass es irgendwann eher wieder in die andere Richtung geht, damit sich die Branche eher wieder, also man hört ja immer gerade, dass immer jeden Tag, man hat 3 Bäckereien zu oder so. Glaubst du, dass es da irgendwann wieder einen Gegentrend gibt?
Also ich finde es mal schade, wenn man so hört, also ich auch in der teilweise in der näheren Umgebung auch, dass die Bäckersöhne oder die Bäckerkinder keine Lust haben, eine Bäckerei zu übernehmen, weil sie denken, ich muss das so weiterführen wie der Vater. Deshalb ist mir das auch ganz wichtig, dass der Niklas vielleicht noch mehr Betriebe anschaut, wie jetzt bei euch. Einfach, dass er noch unterschiedliche Konzepte sieht. Mhm. Dass er selber sagen kann, hey, so will ich meinen Betrieb aufbauen und nicht so wie mein Vater. Mhm. Klar, er könnte es jetzt so machen, weitermachen, aber ich denke mal, da ist auch immer Entwicklung da. Mhm. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man sich da Erfahrungen holt. Und ich glaube, viele Bäckereien wären deshalb nicht weitergeführt, weil vielleicht die Kinder dann daheim lernen und nicht rauskommen und dann irgendwo keine eigene Vorstellung haben, was sie aus dem Betrieb machen können. Mhm. Das ist eigentlich ganz schade. Ja. Und man sieht es ja, was möglich ist mit neuen Konzepten und mit neuen Ideen. Und ich denke mal, die Welt wird kleiner, man kann überall hingehen eigentlich und sich dann eben das so raussuchen, wie man es möchte. Gell? Mhm. Selbst mit der Arbeitszeit. Ja. Ja, gibt's Bäcker, die sagen, ey, ich habe keine Lust, morgen so bald anzufangen. Ich mache erst meinen Laden erst nachmittags auf oder um 10 oder so. Mhm. Selbst das, klar, geht es natürlich nicht überall. Kann ich in Riede jetzt nicht machen.
Aber, ja. Aber sowas wäre doch auch vor 26 Jahren undenkbar gewesen, oder? Also selbst vor 10.
Ja. Ja, ja, das wäre undenkbar gewesen. Auf der anderen Seite, wenn man sieht, wie mein Opa angefangen hat, nur mit Brot.
Mhm. Ja, klar. Ja. Ja.
Samstags nicht backen.
Ja. Habe ich vorher auch gedacht, ja.
Samstags nicht backen. Ja. Ja. Ist auch gegangen, aber das ist auch immer so. Es kommt vieles irgendwie wieder.
Ja. 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 Ja, aber ich denke, also es ist wie die Schlaghose ungefähr. So. Es kommt, also ja. Ich habe es mir vorher gedacht, wo du es gesagt hast, dass dein Opa auch von Montag bis Freitag Brotbagger hat und fertig.
Ja.
Klar, das geht auch. Und ich habe es ja schon, ich sag's schon immer, ich finde es echt cool, dass in der Bäckerei mittlerweile so ein Austausch da ist, dass wirklich die, wenn sie ihren Gesellebrief haben, dann gucken sie sich erstmal unterschiedliche Konzepte an. Das war ja früher nicht so. Also von dem her denke ich, ist das auch echt ein guter Weg, um, wie du sagst, auch wirklich mit einem offenen Auge in so eine Betriebsübernahme reinzugehen und sagen, naja, ich mach's vielleicht auch einfach anders, wie es jetzt mein Vater gemacht hat.
Ja, aber dazu muss auch die abgebende Generation bereit sein. Klar. Das ist ja auch oft die Schwierigkeit.
Ja,
also das, was du gerade gesagt hast, ist ja schon ungewöhnlich für
natürlich, ja. Klar.
Handwerksbetriebe, also nicht nur die Bäcker, das ist ja oft ein Problem.
Ja, ich meine, klar, man hängt ja auch dran. Also ich denke, bestes Beispiel, ändere bloß nicht den Namen, wo du die Bäckerei übernommen hast. Also lass bloß alles so, wie es ist.
Mhm. Und ja, haben wir auch uns schwer da am Anfang, weil man nicht wusste, wie wird es angenommen.
Klar.
Und als wir angefangen haben, gab es ja auch die ganze interessante, spannende Konzepte noch gar nicht.
Natürlich, ja, klar.
Ich glaube, das ist schwer, einen Betrieb dann so umzubauen. Gell? Mhm. Ich glaube, es ist dann einfacher, wenn man neu startet.
Ja.
Weil der Kunde ist irgendwo das Sortiment so gewöhnt und die Backware. Und wenn man da dann komplett alles umkrempelt, also stelle ich mir sehr schwer vor.
Ja, aber am besten ist dann wirklich einen Cut zu machen und zu sagen, okay, ab jetzt ist halt anders. Ab jetzt ist es halt anders, genau. Jetzt hast du vorher noch die Quereinsteiger angesprochen, da würde mich deine Meinung einfach noch interessieren, weil das ja gerade auch relativ kontrovers diskutiert wird. Thema Meisterpflicht. Es gibt ganz, ganz viele Quereinsteiger, viel mehr als ich selber dachte. hochgebildete Leute zum Teil. Wie stehst du dazu? Meisterpflicht? Beibehalter? Ja, nein?
Also ich finde es auf jeden Fall mal generell sehr gut, Quereinsteiger. Mhm. Wie ich ja auch schon gesagt habe, da findet dann eben einfach Sachen statt, wo man sich vielleicht vorher, ein Bäcker, also ein normaler Bäcker, wo normale Ausbildung gemacht hat, vielleicht gar nicht so traut hat, wie jetzt so mit einer Arbeitszeit oder wie ein Sortiment, wo man im Prinzip bloß ein paar Brotsorten macht oder so. Das bringt schon frischer Wind mit rein. Jetzt bei der Meister, auf der anderen Seite ist natürlich auch immer ganz gut, wenn man was von Grund auf gelernt hat, mhm. Gell? Also das stelle ich fest, wenn man irgendwo sich in andere Bereiche bewegen will. Das ist, wenn ich zum Beispiel daheim koche, gell, ja, das funktioniert schon, gell, aber wenn ich das von Grund auf gelernt hätte, dann wäre das natürlich noch einmal ein bisschen anders. Mhm, ja. Und das finde ich schon ganz wichtig, dass man von Grund auf was lernt. Ich meine, das machen die ja dann, die Quereinsteiger, dann im Nachhinein, dass sie dann den Beruf lernen oder zumindest dann in verschiedene Betriebe gehen. Meisterpflicht, ja, ich finde nicht unbedingt, dass man sie braucht, also würde ich jetzt mal so sagen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man auf die verzichtet, auf die Meisterpflicht.
Ja, schauen wir mal, wo die Reise noch hingeht. Ja, ich habe ja jetzt.
Bist du anderer Meinung? Aber ich ja, in Deutschland, da wird auch so viel geregelt und alles. Gell? Vieles regelt ja auch der Markt irgendwo.
Nee, ich bin nicht anderer Meinung. Ich war früher anderer Meinung, ich habe es ein bisschen verändert, aber ich muss aufpassen, was ich sage, weil als ich letztes Mal hier schon was in die Richtung gesagt habe, bin ich gleich angesprochen worden von ein paar Obere aus dem Verband. Ich finde auf jeden Fall, dass man darüber sprechen muss, ja. Also ich weiß auch nicht, ob man tatsächlich braucht. Also der Meisterbrief an sich vielleicht ja, aber so diese Einstiegshürde nicht unbedingt, um einen Betrieb aufzumachen. Ich habe es ja jetzt wieder aktuell den Fall, dass ein Quereinsteiger bei mir, der studiert hat, im Januar seine, wie heißt das, Ausnahmegenehmigungsprüfung, Sachkundeprüfung oder wie das heißt, machen kann. Und das finde ich halt schwierig. Also das ist halt so, es gibt ja diesen Weg als Quereinsteiger, dann diese Prüfung zu machen und dann den Betrieb aufmachen zu dürfen. Aber das ist halt total unterschiedlich. Je nachdem, in welcher Handwerkskammer du bist, wird es halt genehmigt oder auch nicht genehmigt. Ich habe jetzt gehört von einem, der ist, glaube ich, Koch und ist kommt schon aus einer ähnlichen Branche und hat auch richtig was drauf fachlich und dann haben sie halt durchhageln lassen durch die Sachkundeprüfung. Ja, und ganz ehrlich, bei uns in der Geselle-Prüfung, da bestehen viele, die vielleicht noch Defizite hin. Also ich finde, dass halt dringend Handlungsbedarf besteht.
Aber zum Thema Quereinsteiger. Mein Vater war auch Quereinsteiger. Okay. Der war Müllermeister.
Mhm. Ach, der war Müllermeister
auch noch? Müllermeister. Und da wollte er die Bäckerei führen. Und die haben den aber von der Innung nicht gelassen.
Okay.
Also er musste eine Prüfung ablegen. Also er durfte so die Bäckerei nicht weiterführen. Er musste zwar nicht den Meister machen, er musste die Bäckerei, er musste einfach eine Prüfung ablegen.
Okay, also auch nicht eine Ausbildung, aber halt dann die Prüfung nochmal ablegen. Oder?
Das war eben so eine Prüfung. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt...
Das ist wahrscheinlich so ähnlich genau. Wie heute diese Sachkundeprüfung.
Ach, wahrscheinlich, witzig, okay. Aber das, die von der Innung, die Hände drauf drückt, ja. Dass er die Prüfung macht, dass er nicht einfach so die Bäckerei weiterführt.
Ja, das ist halt einfach was schon über Jahrzehnte oder Jahrhunderte halt besteht, so mit den Innungen und das ist ja schon was sehr Festgefahrenes. Ja, schön. Wir sind eigentlich auch schon dann ziemlich am Ende mit unserem Fragekatalog hier. Mhm. Uli, ich würde gern dir noch eine letzte Frage stellen, wenn du mit einem Satz sagen müsstest, was euch als Landbäckerei Tauberschmidt ausmacht. Was wäre das? Auch mit zwei oder drei Sätze.
Okay. gut, wir sind der regionale Landbäcker. Mit toller Mitarbeiter. Natürliche Herstellung, regionale Zulieferer. Das Ja. Mhm. Wenn jetzt euer Satz, also ich weiß nicht, ob das jetzt euer Satz war, oder?
Lass mal durchgehen.
Wo geht's hin, so die nächsten 4-5 Jahre mit euch als Bäckerei?
Ja, gut, wir arbeiten eigentlich immer an uns. Mhm. Und ich denke mal, dass wir so, wie wir jetzt halt auch den Schritt gegangen sind, dass wir eure Filiale abgeben haben, dass wir so ganz gut aufgestellt sind und so jetzt mal weiterarbeiten können. Vielleicht können wir uns noch ein bisschen besser oder mehr spezialisieren, das weiß ich nicht. Das müssen wir mal sehen. Mhm. Aber im Prinzip sind wir eigentlich so auf einem ganz guten Weg. Wichtig ist eigentlich auch, dass man eben die Mitarbeiter vielleicht auch noch ein bisschen mehr mit einbezieht. Wir haben ja auch schon immer eigentlich ein gutes Arbeitsmodell in der Backstube, dass die 14-tägig samstags frei haben, wobei das nicht immer klappt, wenn jemand krank wird oder so. Aber vom Prinzip her ja, funktioniert das ganz gut. Und ja, das ist eigentlich auch so die nächste Zeit sehr wichtig, dass man regionale Lieferanten hat und dass man eben schaut, dass die Mitarbeiter eben auch da bleiben und zufrieden sind. Mhm. Ja.
Cool. Bevor wir zu unserer Abschlussfrage kommen, muss ich noch was gestehen. Und zwar hat mein Bruder, der eigentlich auch bei uns in der Bäckerei schafft, mir am Samstag erzählt, dass er sich beim Taubersch mit der Lauge-Croissant geholt hat und es war richtig lecker. Hat er mal richtig schön eingerieben, okay. Weil bei uns gibt es ja keine Lauge-Croissant, sondern wir machen nur diese Lauge-Ecke. Okay. Und er sagt, der Croissant ist halt einfach was anderes. Also er hat es immer kritisiert, dass wir die rausgenommen haben aus dem Programm. Und er liebt eure Lauge-Croissant. Also von dem her, naja, ich kann damit leben.
Mir ist auch noch was eingefallen, meine Mutter kauft bei euch immer die Schwarz-Weiß-Brezeln.
Okay.
Die liebt die auch.
Große Brezel oder
was? Ja, die große Brezel. Genau, ja, die liebt die total und immer wenn sie bei euch in der Gegend ist, dann gibt es so große Brezel. Ja.
Das ist auch wieder was, wo man saisonal macht. Was heißt saisonal? Wir haben so einen Saisonkalender und da gibt es nicht immer alles.
Okay.
Also es sind 6 verschiedene Saisons und da tauschen wir immer ein paar Produkte aus. Ja.
Cool.
Deshalb,
ja. Darf man noch große Brezel sagen überhaupt?
Wir sagen es noch, aber es soll man eigentlich nicht mehr so. Also.
Ja. Sortiment wäre auch noch ein spannendes Thema, gell? Haben wir noch gar nicht gesprochen.
Aber echt, ja.
Das macht ihr auch, glaube ich, ziemlich gut, dass ihr, also ihr habt bestimmt in den 26 Jahren, das hat sich bestimmt auch verändert, auch das Sortiment deutlich gestrafft, oder? Mhm. Oder so mit diesem Wechsel das ganz gut in den Griff kriegt, oder?
Ja, genau. Also einmal mit dem Wechsel mit den 6 Saisons, die wir praktisch haben, wo wir einen Wechsel drin haben. Und dann haben wir noch so aufs Wochenende, dass man praktisch am Anfang von der Woche weniger macht und dann ab Donnerstag eben ja 1, 2, 3 Produkte dazu nimmt.
Wie viele Artikel habt ihr im Sortiment? Kannst du das so grob sagen?
55, 60 so.
Das ist natürlich ziemlich gut. Ja.
55, 60 so.
Ja. Jeden, also täglich quasi.
Ja.
Übers Jahr natürlich mehr, aber dann.
Ja, so, genau. Ja, Konditorei noch, aber ist eigentlich schon dabei. Wir haben auch konditoreimäßig jetzt nicht so ein großes Sortiment. Mhm. Ist auch eher kleiner, da will man auch noch ein bisschen dran arbeiten, weil in der Auswahl haben wir sehr, was man machen könnte, haben wir sehr viel, das will man auch noch ein bisschen straffen. Mhm. Weil, wenn ein Kunde dann irgendwas bestellt, dann muss das auch extra machen. Da wollen wir noch ein bisschen gucken, dass wir das Sortiment noch ein bisschen mehr straffen. Mhm. Aber wir haben auch Hochzeitstorte haben wir auch vor ein paar Jahren noch gemacht. Die gibt es auch mittlerweile nicht mehr oder solche Bildertorte oder sowas. Also wir wollen uns schon auch weiterhin als Landbäckerei, Brotbäckerei im Prinzip verkaufen.
Mhm. Ja. Cool, cool. Dann haben wir noch die große Abschlussfrage. Wenn du Nutella isst, ich hoffe, du machst es ab und zu mal, kann man das auf Lauge-Gebäck draufschmieren?
Ja.
Geht schon klar, oder?
Geht, ja. Geht.
Und wenn, dann Butter drunter oder nicht?
Wenn, dann Butter drunter.
Yes.
Allerdings muss ich sagen, ich esse sehr wenig Nutella, aber es ist wirklich so, es muss Nutella drunter.
So, es muss Nutella drunter. Perfekter Abschlusssatz, oder?
Ja,
oder
von mir. Butter drunter.
Ja.
Achso, es muss Butter drunter.
Es muss Butter drunter.
Nutella drunter.
Nutella, ja.
Aber Nutella und das
ich
Nutella.
Ich hab das verstanden. Ist gut, du glaubst mir alles.
Doppel Nutella.
Uli, du hast das letzte Wort. Willst du noch was loswerden? Jetzt oder nie?
Ich möchte mich eigentlich bei euch bedanken, dass ihr mich eingeladen habt. Also ich finde es echt toll. Ja, so wie wir es ja vorhin schon gesagt haben, gell, direkt, was heißt Konkurrenten, sind wir eigentlich netter, wir sind Kollegen und so sehe ich das auch. Aber ich finde es echt toll. Das war jetzt für mich natürlich sehr ungewöhnlich, der Podcast, hat man bestimmt auch gemerkt. Aber ja, im Endeffekt hat es mir doch Spaß gemacht. Und danke noch einmal euch zwei. Ja.
Sehr gerne. Also ich von meiner Seite kann sagen, es war ein hochspannendes Gespräch. Es war echt schön, dich kennenzulernen. Und du hast es auch echt gut gemacht. Also ja. Ich finde jetzt nur, dass man da...
Ich glaube, wir müssen relativ wenig schneiden.
Ich glaube auch.
Wir hätten schon mehr geschnitten, oder?
Ich denke auch.
Dankeschön.
Nee, also vielen herzlichen Dank. Das war echt spannend. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.